Und wir finden ja schon politisch maximal super korrekt Menschen mit Einschränkungen. Aber warum gehen wir auf die Einschränkungen? Warum gehen wir nicht auf deren Fähigkeiten? Warum machen wir die klein von Anfang an? Damit wir uns besser fühlen, damit wir als normaler dastehen. Und das ist so ein bisschen, diese Idee fand ich halt toll, das zu hinterfragen, was ist normal und wer bestimmt das eigentlich und was rechtfertigt eigentlich, dass wir uns denen übergeordnet fühlen.
Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Ja, liebe Podcast-Fans, mein heutiger Gast ist ein, wie ich finde, unheimlich vielseitiger Mensch. Also da gibt es nämlich total viele Geschichten. Da gibt es irgendwas mit Punk war da mal, Geige spielen. Da war auch mal das Verhaftetwerden. Da gibt es aber auch total viele Filme und Serien. Da gibt es Borussia Dortmund. Da gibt es auch New York. Und ich bin total gespannt, ob das ein oder andere davon auch später jetzt im Gespräch nochmal auftaucht. Total neugierig bin ich aber vor allen Dingen darauf, was Wotan Wilke-Möhring über sein aktuelles Projekt, weil wir Champions sind, zu erzählen hat. Darüber sprechen wir aber gleich. Beim Prisma-Podcast ist es fast schon Tradition, dass sich die Gäste selbst vorstellen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, lieber Wotan Wilke-Möhring, wie du dich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst.
Ganz klassisch mit Hallo, liebe Hörer. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, weil ich einen ganz besonderen Film im Gepäck habe. Das sagt man immer, aber diesmal ist es wirklich so. Das ist, glaube ich, das gab es noch nicht. Ein einmaliges Projekt mit viel Mut gemacht und mit einem großen Gewinn für alle, die den sehen können.
Oh ja, das kann ich nur bestätigen, aber da sprechen wir gleich drüber. Du hast gar nicht gesagt, Falke Bundespolizei. Das ist doch so die typische Vorstellung eigentlich immer beim Tatort, ne?
Ja, aber wir sind ja nicht beim Tatort. Ich bin ja wegen einem anderen Film hier, deswegen eigentlich bei meiner Person. Aber außerdem ist Falke Hauptkommissar.
Wirst du auf der Straße ab und zu auch mal mit Falke angesprochen?
Nein, nee.
Ist noch nicht passiert?
Nee, also am meisten, den kenne ich doch. Und dann eben als Tatortkommissar, aber jetzt nicht Falke. Das ist, glaube ich, dann eine Nummer zu privat. Also in Hamburg natürlich, wenn ich dann beim Training bin, da gibt es hubende Autos, ey Falke und so. Aber meistens ist es nicht, ist es die Funktion des Kommissars mehr als der Name.
Du machst das schon 10 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Hättest du am Anfang gedacht, dass du das mal 10 Jahre, gehst ins 11. Jahr, dass du
so ja, lange also, ja, also das war ja so ein bisschen die Idee. Ne? Ich hatte bisher mir das immer nicht zugetraut und wollte das auch nicht machen, sowas. Aber wenn eine Figur eben auch über deine eigene Biografie, über deine eigene Entwicklung und deine eigene Veränderung erzählen kannst, über so eine lange Zeit ist es natürlich was ganz Besonderes. Ne? Das, normalerweise habe ich einen Film, da habe ich so und so viele Minuten Zeit, was über diese Figur zu erzählen, ne? Einen Entwicklungsbogen. Und hier im Tatort ist es ja so, da legen wir auch großen Wert drauf bei unserem Tatort, dass nicht die Figur des Kommissars im Vordergrund steht, sondern eben ein bisschen das Auge des Betrachters ist und dass immer der Fall im Vordergrund steht. Und davon gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also es wird überhaupt nicht langweilig und ich finde es toll, wenn ich in diese Lederjacke schlüpfe, dann ist diese ganze Figur für mich schon da. Und deswegen ist es toll, so eine Figur über so eine lange Zeit wie so ein alter Ego mitzubegleiten. Deswegen ist das noch lange kein Ende in Sinn. Und dass es tatsächlich 10 Jahre schon sind, dass immer wenn ich jetzt das so höre wie bei dir, dann weiß ich, dass es 10 sind. Aber ansonsten renne ich ja von Fall zu Fall. Aber es ist schon schon eine gewisse Beständigkeit, die mir sonst abgeht.
Ja, also du bist etwas länger als 10 Jahre dabei, aber die erste Folge wurde 2012 ausgestrahlt. Insofern geht es jetzt ins 11. Jahr. Genau, ne? Ihr habt ja wechselnde Einsatzorte und eigentlich immer, und ich glaube, wahrscheinlich ist es das, was du gerade mit so vielseitig und so interessant ansprachst, immer Fälle mit besonderer Brisanz und auch völlig anders gelagerten Dimensionen. Ne?
Ja, wir haben, also ich bin ja, was der Zuschauer vielleicht gar nicht so mitkriegt, beziehungsweise was gar nicht so wesentlich ist für ihn. Ich bin ja eigentlich der einzige Kommissar bei der Bundespolizei. Ich bin nicht LKA oder so. Das heißt, theoretisch wäre ich zuständig oder abrufbar im gesamten Bundesgebiet. Aber da ich ja dem NDR als Hauptsender diene, Es ist das NDR-Sendegebiet, deswegen wechseln wir auch oft die Orte, ne? Gehen mal in kleinere Orte, es ist nicht immer nur eine Stadt. Und das macht natürlich viel mit den Figuren, weil oft ist dann zum Beispiel auf einer Insel oder so, ist das dann so Fish out of water, wo Falke sich eben nicht auskennt, ne? Sondern sich genauso adaptieren muss wie der Zuschauer in dieser anderen Welt. Und dann war uns immer wichtig, oder mir eben, relevante Themen anzusprechen. Ne? Manchmal werden die von der Realität sogar eingeholt. Wir hatten ein paar Mal Fälle, ne, die dann wie die Faust aufs Auge gepasst haben, mit bestimmten Entwicklungen in unserer Realität, weil der Tatort eben nicht nur durch die große Gemeinschaft, sondern der hat ja irgendwie auch eine Wirkung. Und da kann man wirklich tatsächlich bestimmte Gedanken anregen und nicht nur unterhalten. Ne? Die Lösung des Falls steht natürlich im Vordergrund, aber wer will, kann oft eine Ebene sehen, ne, mit Flüchtlingen und so weiter. Da habe ich schon, konnte ich schon viele tolle Ergebnisse erzielen Schreiben von Fans oder so, dass man eben, weil du hörst zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge, 100.000 kommen über die Grenze, so, das ist, aber wenn du siehst, wenn du einen verfolgen kannst, eine Person sichtbar machst, dann ist das was ganz anderes. Und deswegen ist mir diese politische Relevanz auch wichtig.
Eure letzte Folge, Tyrannenmord hieß sie, Ende März wurde sie ausgestrahlt. Da ging es ja auch um fast schon erschreckende Parallele gerade, ne? Entführung des Sohnes eines Despoten. Ne? Das ist schon ein sehr, sehr harter Fall auch. Und was da auch wirklich mal so ans Tageslicht kam, also das sind schon so Dinge, da muss sich der Zuschauer schon ein Stück weit intensiver damit beschäftigen auch, finde ich.
Ja, also... Klar ist, wenn du, sag mal, einen bestimmten Anspruch durchbringen willst oder eine gewisse Relevanz, dann musst du den Zuschauer auch auf eine bestimmte Art fordern. Ne? Dann ist eben nichts mit Bügeln nebenbei oder so. Aber das ist ja genau der Unterschied zu, sag mal, einer trivialeren Unterhaltung ist, dass du eben, also wenn du was übermitteln willst, dann musst du andere zuhören. Und das ist richtig, genau. Das war zum Beispiel ein Fall, der erst so lepper anfängt. Man weiß gar nicht, was will Falke da, bis es dann zu diesem Fall kommt.
Oh ja.
Und da geht es auch, ne, da wird die politische Ebene ja nur so angeschnitten. Und trotzdem sehen wir das, und da bin ich fest davon überzeugt, hinter allen großen politischen Entscheidungen auch immer private Tragödien oder Beweggründe stehen. Und das fand ich ganz gut, das mal sichtbar zu machen.
Ist die Figur Falke für dich so die ideale Figur? Du warst ja vorher, muss man sagen, kleine Rückblende, nochmal deutlich weiter zurück als 10 Jahre, bist ja auch ab und an schon mal in einem Tatort aufgetaucht, als Verdächtiger, als Bösewicht, glaube ich. Ne?
Also ich sag mal so, ein bisschen schielt man immer mit einem wehmütigen Auge auf die Bösewichte. Weil du als Bösewicht, okay. Ja klar, guck mal, der Bösewicht, das wollen wir auch, der als Bösewicht oder als Täter bist du frei. Kein Limit. Der Kommissar darf nur mit den Rechtsmitteln, die überprüfbar sind, die ihm zur Verfügung stehen, ermitteln und den Fall lösen. Die große Freiheit aller Möglichkeiten hat nur der Böse. Und das Böse, wissen wir ja im Film, das Böse fasziniert. Ne? Weil wir, was ich eben auch spannend finde, zum Beispiel bei dem Film mit dem Heckenschützen, mit Milan Peschel, was treibt einen sogenannten normalen Menschen, einen unsichtbaren Menschen in eine Situation, wo er eben über diesen roten, über diese Schwelle hinweggeht. Und ich glaube, das ist auch urmenschlich. Das liegt in uns allen ja drin, ne? Dass es einen Punkt gibt, an dem wir den Gesetzen nicht mehr entsprechen können. Weil eine innere Moral, zum Beispiel hier der Tod seines Kindes, ihn zu etwas anderem treibt. Und deswegen ist das immer wichtig, glaube ich, die Ebene des Täters darzustellen. Weil die brauchst du auch als Ermittler, musst du verstehen, warum macht er was. Sonst kriegst du ihn nicht. Die Motivation ist das erste Tür für die Ermittlung. Ohne Motivation kannst du nicht ermitteln. Ne? Also wer hätte was davon, ne? Die zum Beispiel eine Tat zu begehen. Und deswegen, und auch zu wissen, dass, das ist auch kein Spruch, nur dass jeder Mensch, der, sag ich mal, irgendwas macht, macht ja in seiner Welt nichts falsch. Er denkt, er macht das Einzige, was ihm zur Verfügung steht, richtig. Er macht das einzig Richtige. Und den Weg muss man verstehen, um dem Täter auf die Schliche zu kommen. Und eben dann mit seinen Mitteln. Deswegen ist müssen die Drehbücher oft so komplex oder kompliziert sein, weil ich kann nicht nur Kommissar Zufall und dann sagt er irgendwas, was er vorher nicht sagen sollte, sondern ich muss ja dem auf die Schliche kommen. Ich muss also cleverer sein, um ihn in seiner Freiheit zu überlisten.
Was für einen Fall würdest du ganz gern mal, in welchem Fall würdest du gern mal ermitteln? Gibt es da so einen Fall, wo du sagst, boah, wir haben schon so viel gemacht, wir hatten Schleuserbanden, wir hatten Flüchtlinge, wir hatten Despoten, aber das würde ich gerne
also
mal machen.
Also was natürlich toll wäre für mich als Schauspieler, ist natürlich wäre ein Fall, wo die Figur Falke selber hin und her gerissen ist zwischen dem Pflichtbewusstsein seines Berufes und der Herausforderung der moralischen als Mensch. Ne, diese Spannung, die einen zerreißen kann. Ne? Für welchen Weg entscheidet er sich? Mhm. Das finde ich spannend. Ne? Also er selber sehr betroffen wird. Und dann gibt es einen ganz anderen klassischen, den ich super finde. Ich bin ja im Gegensatz zu Falke großer Fußballfan, nur der BVB.
Ja.
Weil das ist auch Aufgabe der Bundespolizei, sind Großereignisse, Großveranstaltungen. In den Katakomben, du musst den Fußball gar nicht sehen, du hörst den nur.
Mhm.
In den Katakomben musst du, da sitzt einer bei 80.000 und der ist der Täter. Und da hast du 90 Minuten Zeit, den zu kriegen. In Echtzeit.
Das kann ja nur in Dortmund spielen, weil 80.000 Zuschauer ist ja sonst nirgendwo.
So sieht's aus. Ja. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Gut. Nee, aber das, weißt du, du hörst das Spiel nur, du hörst das Tor, du hörst die Pause. Aber das finde ich ganz spannend, weil dieser reale Zeitdruck, dieser Spiellänge, der auch der Filmlänge entspricht, ist eine ganz gute Vorgabe, weil wenn das Spiel vorbei ist, ist er weg.
Okay.
Ne, das finde ich, muss man natürlich noch einen guten Plot stricken. Aber dieses Szenario finde ich super als dann auch durch die ganzen Kabinen und so Sachen zu gucken, die man sonst als Zuschauer nicht so sieht, das finde ich, glaube ich, ganz gut.
Okay, dann bin ich gespannt. Wann wird denn Falke irgendwo in den Katakomben sehen?
Ja, mal gucken. Also das ist natürlich, man braucht eine gute Geschichte dafür, weil das darf mit dem Sport nichts zu tun haben. Ne? Sportfilme sind immer schwierig, aber eben, dass du diesen Zeitdruck hast.
Okay.
Und dass es jederzeit passieren kann. Und du musst verhindern. Ne? So, das finde ich, glaube ich, ganz spannend.
Schielst du auch auf die Kolleginnen und Kollegen der anderen Tatort-Teams? Also guckst du auch einen anderen Tatort?
Ja, also für mich ist dieses Geschenk des Sonntagabends, wo ja, das ist ja nach wie vor erstaunlich, linear. Also wir hatten auch fast wieder 10 Millionen. Die einen kommen gerade vom Raven und die anderen bereiten sich auf den Montag vor. Also das ist ja so eine Schnittstelle, die irgendwie auch die nächste Generation erfasst hat. Ne? Also Tatort guckt man an dem Abend.
Mhm.
Obwohl er natürlich auch eine tolle Resonanz in der Mediathek hat. Aber das ist wirklich ein Phänomen. Also dieses komische Lagerfeuer an dem Sonntagabend. Ne? Alle rennen mit dem Streaming rum und sind mobil und können überall. Aber das Ding wird an dem Abend geguckt. Das finde ich super. Deswegen schaue ich natürlich für mich persönlich, das ist die Zeit, wo ich die Kinder ins Bett bringe.
Mhm. Ne?
Deswegen muss ich oft auf die Mediathek zurückgreifen. Aber wenn auch besondere Regisseure oder besonderes Thema angeguckt behandelt wird, dann schaue ich da schon mal rein.
Und welche Folgen schaust du so? Welche Teams so? Bist du eher so der komödiantische Typ, der dann nee, Münster nee. Schaut? Oder ist es eher...
Nee, sondern weil was auch ein Eckpfeiler ist von meinem Tatort oder von unserem Tatort, ist realistische Polizeiarbeit.
Mhm,
ne? Also die natürlich nur die interessanten Teile. Keiner will sehen, welche Formulare ausgefüllt werden und so. Aber wie funktioniert das wirklich?
Mhm.
Das finde ich schon wichtig. Und auch der Berufsgruppe musst du den Respekt gegenüberbringen. Ne? Du kannst, das ist so ein bisschen, alle bereiten sich vor oder alle recherchieren oder machen ein Praktikum. Aber bei der Polizei, dann machen alle, wie sie denken. Ne? Wie ist eine Verhaftung? Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich überhaupt? Und so weiter. Und da habe ich mittlerweile viel gelernt und bin immer wieder erstaunt, mit welcher Naivität einem da auch in Drehbüchern Sachen untergeschoben werden, wo du einfach weißt, das geht nicht. Ne, das darf man nicht. Also jetzt zum Beispiel Tyrande, den Diplomaten, der unterliegt nicht der deutschen Gerichtsbarkeit. Ein Diplomat kann ich nicht festnehmen.
Und das entdeckst du dann, wenn die das Drehbuch
machen? Nee, aber da muss man dann nacharbeiten. Ne?
Ja,
ne? Deswegen ist das dann im Drehbuch dann so gedreht worden. Auch natürlich, klar, bringe ich mich da ein, dass das stimmt.
Mhm.
Ne? So, deswegen... Also welche Mittel stehen uns wirklich zur Verfügung?
Mhm.
Das ist eben, finde ich, das ist auch der Realitätsanspruch, den das Format haben muss. Und deswegen, klar, ist es, also ich mag ja auch den Falke-Humor, dieses Trockene und so, dass er mit seiner Art eben auch nicht der Worte, sondern auch dieses Bauchgefühl und Menschen gewinnen kann oder auch eben sich sehr auf das Ungesprochene verlassen kann, eben Menschen einzuschätzen, ne, zu lernen. Das ist ja das, was so ein bisschen seine Fähigkeit ist, dieses Bauchgefühl. Deswegen schaue ich, ja, also ich, nee, genau, also ich will schon auch als Zuschauer in die Irre geführt werden, dass ich denke, ich bin dabei oder, ah,
Und wer führt dich in die Irre? Welches andere Tatort-Team?
Nee, das kann man gar nicht sagen als Team, sondern es ist immer der Fall.
Ne? Okay. Also du willst Fall. Jetzt gar nicht festlegen auf irgendwie Stuttgart
nein,
oder
nein, das würde ich nicht machen.
Sondern
wir sind ja alle, Erfüllungsgehilfen der Drehbücher. Ja. Ne? Also es liegt immer im Buch. Aber wenn die gut sind und spannend, dann genau. Und dann eben, dass die Logik stimmt so ein bisschen. Ne? Das ist immer so ein bisschen das, die Krux manchmal. Ne?
Wir sind alle Erfüllungsgehilfen des Buchs. Klasse. Wie war das Buch von Weil wir Champions sind, als du das vorgelegt bekommen hast? War das so ein Buch, wo du sagst, boah, das ist großartig?
Ja, also das war, weil ich ja die Produktionsbedingungen direkt wusste, ne? Dass es nur Menschen, die sich da wiedergeben, spielen, die tatsächlich nicht so tun, als ob.
Die sind so, wie sie sind.
Genau. Und allein, dass wir zum Beispiel, auch wir beide jetzt ja auch, da herumlavieren, um das richtige Wort dafür zu finden, zeigt, wie beschränkt wir sind in dem Umgang. Wir reden von Behinderung, Einschränkung. Ne? Wir reden immer nur, wir stellen heraus, was die von uns trennt. Was wir angeblich besser können. Und das finde ich schon ganz spannend.
Dass, ja gut, du sagst am Anfang, die sind doch nicht normal, die sind bekloppt, das sind Behindis. So, ganz am Anfang.
Ja, ne? Genau, Figur.
Ne?
Ich meine jetzt in der realen Welt auch.
Genau.
Ja. Da sind wir maximal, wir finden ja schon politisch maximal super korrekt, Menschen mit Einschränkungen. Aber warum gehen wir auf die Einschränkungen? Warum gehen wir nicht auf deren Fähigkeiten? Warum machen wir die klein von Anfang an? Damit wir uns besser fühlen, damit wir als normaler dastehen. Und das ist so ein bisschen, diese Idee fand ich halt toll, das zu hinterfragen, was ist normal und wer bestimmt das eigentlich und was rechtfertigt eigentlich, dass wir uns denen übergeordnet fühlen. Das tun wir durch die Beschränkungen. Ne? Und das fand ich ein ganz, ich habe dann den spanischen Film gesehen, das ist ja das, eine Adaption von dem Campeones.
Campeones, ja.
Und bei diesem Experiment, was es war, dabei zu sein, das fand ich toll. Also geht das? Das sind Menschen, die noch nie vor der Kamera standen, die nicht in unserer Welt leben, sondern in ihrer eigenen eigentlich. Dieses Wagnis, das hätte jeden Tag abgebrochen oder vorbei sein können. Ne? Dann rennt der eine weg. Das fand ich toll, ob das funktioniert. Weil die normale Welt ist schon eine Herausforderung genug für die. Aber dann auch noch die Filmwelt. Die so tun als Obwelt, die Abstraktionswelt, ist noch mal etwas, mit dem die nichts zu tun haben. Weil das, was wir alle auch als Team gelernt haben dabei, ist, wie einfach und schön kann das Leben sein und warum tun wir permanent Sachen, die wir nicht wollen und als wären wir jemand anders.
Lass uns kurz, wir müssen zwei Sätze zum Film, zur Geschichte. Das müssen wir unbedingt
sagen. Also stimmt, ihr weiß gar nicht, worum es geht.
Es geht um, du bist ein erfolgreicher, aufstrebender Basketballtrainer, kann man sagen. Der baut irgendwie ein bisschen Mist, dann kommt auch ein bisschen Co-Trainer, genau, dann kommt auch Alkohol ins Spiel, es passiert irgendwas und du musst Sozialstunden leisten und die leistest du beim Verein Lebenshilfe.
Genau.
Du sollst die Wiesenschaum-Zikaden trainieren.
Genau,
ne?
Genau, das ist eine Basketball, er ist halt Basketballtrainer und wird natürlich dann in seinen Sozialstunden gefordert in dem Bereich, den er besten kann, nämlich eine sogenannte Behindertenbasketballmannschaft zu trainieren. Die nennen sich die Wiesenschaumzikaden. Was er auch kopfschüttelnd lernt dabei, ist, dass die Tiere sind, die wohl am höchsten springen können.
Also Humor ist auch schon ein bisschen dabei.
Und ja, natürlich.
Du sitzt dort bei der Vorsitzenden des Vereins. Und also wir wollen nicht zu viel spoilern, aber das kann man ruhig verraten. Und du sitzt da und sie sagt, ja und wie oft wollen Sie uns denn trainieren? Einmal die Woche. Mehr wolltest du nicht machen.
Ja, genau. Also ich höre erstmal, wie oft muss ich denn? So einmal die Woche. Und dann wird das aber doch mehr, weil interessanterweise, natürlich Drehbuch-Clou, ist der Neffe oder so der Richterin, die Richterin wiederum ist gut befreundet mit der Vereinsvorsitzenden und ist auch in dem Verein. Und dann wird es natürlich mehr in der Woche. Und dann qualifizieren die sich noch für die Regionalmeisterschaft. Und er lernt, die wollen ja auch spielen, wurden aber immer im Stich gelassen von den Trainern vorher. Deswegen sind sie nie aufgestiegen in der Liga. Und dann werden die tatsächlich immer besser auf eine Art und gewinnen und fahren dann am Schluss zur deutschen Meisterschaft nach Berlin. Und
und dann sind das aber eben, wenn du zum ersten Mal ans Set kommst, oder in dem Fall war es anders, denn die Helden, so habt ihr sie genannt, und habt sie auf ihrer Heldenreise begleitet, das sind die neuen Schauspieler, oder acht Schauspieler, eine Schauspielerin, ein Mädchen ist dabei. Das sind ja wirklich, das sind absolute Filmdebütanten und sie sind alle behindert, sie haben alle eine Behinderung. Und ihr habt sie wirklich authentisch besetzt.
Ja, also es ist ja, wie gesagt, eigentlich umgekehrt. Wir wollen ja was von denen. Ne? Das heißt, wir sind so behindert, dass wir so wenig über deren Welt wissen.
Ja, ja.
Das
ja.
heißt, wir waren ganz doll darauf angewiesen, auf die hatten jeder ihren, sagen wir mal, Trainer, Therapeut oder
Betreuer,
ihren Betreuer dabei und haben lange vorgearbeitet. Ne? So, also sag mal den Satz so, das geht nicht so einfach, sondern das ist lange Vorarbeit, ne? Weil manche haben mit der Artikulation Probleme oder wir mit ihrem Verständnis. Wie gesagt, ich muss das immer sagen, dass da gibt es kein besser und schlechter, sondern wir sind genauso unfähig, denen zu folgen, wie wir angeblich glauben, dass die uns nicht folgen können. Und dann haben die geprobt und alles war gut. Und dann ist natürlich die Dreharbeiten. Die gucken natürlich alle zur Kamera oder sind ganz aufgeregt. Das kommt ja auch dazu. Also die sind so sehr über sich hinausgewachsen, dass sie in der normalen Welt bestehen, in der Filmwelt und auch noch in diesem, in diesem Drehort mit den vielen Leuten. Weil ich kann dir versichern, dass auch normale Menschen, die sagen, ach, das kann ich auch. In dem Moment, wo die Kamera läuft und da stehen 40 Leute und gucken dazu, dann sind die versteinert.
Hallo, klar.
Weißt du, deswegen, und das haben die wirklich toll gemacht. Und wir ja gar nicht wollten, dass sie jemand anders sind, sondern wir wollten von ihnen das abholen, was sie bereit sind zu geben, was sie sind. Und das war eben wirklich ein Mut, der toll belohnt wurde. Und das waren die, muss ich wirklich sagen, das waren die harmonischsten Dreharbeiten ever. Weil laute Töne und so, das mögen die nicht. Da war ein Autist, der rennt vom Set.
Ja.
Wenn irgendwie was, ne, sondern die wollten, ne, und diese Harmonie, da habe ich gedacht, wieso sind denn die Dreharbeiten nicht immer so? Ne, weil wir auch untereinander, ne, so immer, klar, weil wir wollten was nicht zerstören, ne, eine Atmosphäre zerstören, aber dadurch ging es uns allen auch besser.
Aber ist es denn, wenn du sagst, warum sind die Dreharbeiten nicht immer so, jetzt überspitze ich es mal so ein bisschen, müssen wir denn nicht, oder ist nicht ein Learning aus so einem voll inklusiven Film, nenne ich ihn mal, dass wir Rollen einfach authentischer besetzen, auch in Zukunft. Dass nicht irgendwo einer in irgendeine Rolle reinschlüpft, sondern dass auch ein Mensch mit einer Behinderung diese Rolle im Film auch selbst verkörpern kann.
Genau.
Und also, vielleicht auch muss.
Ja, genau. Also einerseits ja, andererseits ist natürlich mein Beruf in verschiedene, also mein Beruf in verschiedene, also das eine rechtfertigt nicht den Ausschluss des anderen. Mhm. Das heißt, wenn einer, der wirklich so ist, das auch kann. Weil das sind ja zwei Riesenwelten, die sich da begegnen.
Oh, ja.
Also du musst ja auch das wiederholen können, du musst ja auch filmen, das muss ja abfilmbar sein, fähig sein. Ne? Wenn sich das begegnet, dann ja. Also diesen Gang sollte man zuerst gehen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich mein Beruf, auch jemand anders zu spielen. Ne? Also mein ist ja in jemand anders Welt reinzuschlüpfen. Deswegen würde ich das nicht unbedingt ausschließen, dass nicht auch natürlich Schauspieler oder sogenannte Normale eben andere Menschen mit Einschränkungen oder wie man das immer nennen will, auch darstellen können. Aber natürlich wäre der erste Gang, wenn man das wirklich ernst meint, der Gang zu diesen Menschen.
Mhm.
Das finde ich auch. Und das ist eben auch immer ein Riesenwagnis, ne? Weil das jeden Tag hätte da der Film abgebrochen werden können, nach dem Motto, das Experiment ist gescheitert, weil hatte großen Experimentcharakter, weil das eben noch nie vorher jemand gemacht hat.
Ne? Ihr hattet aber, glaube ich, und wenn du sagst, ja, Experiment, also ich habe mir den Film natürlich angeschaut und ich kann auch jedem nur empfehlen, sich nicht nur den Film anzuschauen, sondern auch die Doku anzuschauen, die demnächst auch überall frei zugänglich ist. Ich glaube, ein Stück weit hat euch bestimmt auch geholfen, dass der Regisseur, Christoph, glaube ich, er hat selber ein Kind mit Down-Syndrom. Und ich fand es unheimlich stark, wie er gerade in solchen, ich meine, ich bin filmischer Laie, aber ich kann mir vorstellen, in solchen Stresssituationen, wenn jemand vom Set weggelaufen ist oder es irgendwo zu eskalieren drohte, wie er damit umgegangen ist und mit seiner Crew.
Ja, genau. Also ich glaube, dass das natürlich ihm geholfen hat, jetzt gar nicht zwingend kausal, sondern der Mensch zu werden, der ist, sondern dass man dadurch einfach ein großes Maß an Toleranz und Geduld mit auf den Weg bekommt durch so ein Kind. Und diese Geduld und Toleranz, du brauchst keinen solchen Menschen in deiner Familie nicht zwingen, sondern du brauchst dieses große Maß an Geduld und Bereitschaft, etwas anzunehmen, was vielleicht nicht deinen Erwartungen entspricht, sondern das so, wie es ist. Dieses Phänomen, das fand ich auch, das hat mich ganz doll an Kinder erinnert, weil Kinder ja auch so sind. Ne? Kinder müssen auch eigentlich den ganzen Tag über so funktionieren, wie wir wollen. Wir sagen, man macht das nicht, mach dies nicht, tu das nicht. Und lassen ihnen ganz wenig Felder Zeit, das zu sein, was sie ausdrücken wollen. Ne? Rumzutoben oder zu spielen, sich verkleiden, alle diese Sachen. Und das gilt für die Menschen auch. Wir wollen, dass die ganze Zeit so funktionieren, wie wir wollen. Und von diesem Gedanken musst du dich verabschieden, sondern du musst bereit sein, ohne dir was vorgenommen zu haben, was der Regisseur geschafft hat, Christoph, ein Stück weit einfach von denen was anzunehmen. ne, damit die so sind, wie sie sein wollen. Weil keiner tut so, keine Sekunde tut einer so in dem Film, als wäre aber jemand anders.
Eine unheimlich starke Szene, wie ich finde, die aber auch einen ja, sehr, sehr großen Symbolcharakter hat, ist, ist Waldemar, die Figur des Waldemars. Ne? Der wird immer so von allen als der Stinker bezeichnet. Er mag kein Wasser, er mag sich nicht waschen. Und aber er will mit dir immer schmusen. Ja. Ja, ist total lieber Mensch, total...
Richtig hart auch.
Ja, so, aber eine sensationelle Szene, wie du es dann schaffst, ihn unter die Dusche zu bekommen, mit dem kleinen Trick, weil da läuft irgendein Tier, was da nicht hingehört. Und dann hast du ihn geknackt und dann seid ihr ein Herz und eine Seele, oder?
Ja, es gibt so ein paar Turning Points, das ist mit Sicherheit eine Schlüsselszene, sowohl für ihn als auch für den Trainer Andreas, den ich spiele, weil der hatte eben schlechte Erfahrungen mit Wasser. Mhm. Und hat das Wasser gescheut als Element. Und riecht natürlich da. Und ist fatalerweise aber auch sehr schmusebedürftig. Das heißt, das sind Dinge, die leider nicht kompatibel sind. Ganz schlecht riechen und jeden schmusen wollen, ist nicht gut. Und dass aber er dieses, sagen wir mal, wie soll man das nennen, das überwindet aus Liebe zu dem Tier, weil er ist auch, der arbeitet im Tierheim, der ist extrem tierlieb. Und er sieht eine kleine Maus in der Dusche und hat Angst, dass die ertrinkt. Mhm. Und überwindet sich, ins Wasser zu gehen, unter der Dusche, um diese Maus zu retten.
Naja, du hilfst, du bist
genau, ja schon der Therapeut. Genau,
du sagst, die arme Maus.
Ich benutze perfide das Wissen, was ich ausnutze, ne, aber die Kraft, das zu machen, macht er selber. Und breche damit für ihn, du musst keine Angst haben vor Wasser, das macht nichts. Mhm. Und das ist ja ein bisschen symbolisch für diesen Film, dass wir immer einen Bogen machen um solche Menschen, dass wir müssen keine Angst haben.
Ja,
ne, sondern dass das einzige Medium zu wirklich Toleranz und zu einem Miteinander ist, permanent Ängste zu überwinden, ne, und aufeinander zugehen. Und mehr als die beiden, die sich unter der Dusche umarmen, kann man nicht aufeinander zugehen.
Ja, ne? Sehr, sehr starke Szene. Ein Mädchen habt ihr dabei, ein kleines, wirkliches Mädchen. Kraftschick heißt sie im Film. Spielt ja auch mega, mega stark.
Bombe, Antonia.
Wirft sogar Dreier, glaube ich auch. Ne? Ja. Richtig klasse. Hast du eigentlich persönlich eine Verbindung zum Basketball oder war das so?
Nee, also ja, ich spiele gerne mit meinem Sohn und habe auch schon mal, wo ich den Basketball spiele, einen Film.
Okay.
Ja, genau, aber hatte ich natürlich und habe auch viel gelernt über Basketball in der Zeit, weil die hatten auch ein tolles Trainerteam, weil die konnten natürlich nichts.
Ja.
Aber und dann mit dem Ball, das haben die auch versucht aufzufangen, die machen halt Sachen, die wir nicht kennen, ne, und das plötzlich, da ist da so ein Spiel, da sind Regeln, da kann man nicht und so weiter, daran verzweifelt ja auch diese Figur Andreas, ne, also der muss sie nicht nur zu einer Normalität anhalten, sondern auch noch sich an die Regeln vom Basketball zu halten, ne, und das ist natürlich, da sehen die ein und tatsächlich war das auch so, dass die dann, wenn das Spiel verloren war oder so, dann warum? Oder die haben daneben geworfen und jubeln. Oder nee, genau. Wir haben natürlich ein paar Mal so geschnitten, dass wenn der Ball nicht drin war, die trotzdem jubeln sollen. Und dann hat doch nicht getroffen. Mhm. Ne, die konnten sich nicht diese Vorstellung.
Aber darum geht es dann für die auch nicht gerade in dem
Augenblick. Ja, nee, und das ist aber auch, nee, die sind so ehrlich, so ein Spiegel, so wahrhaftig, dass wir uns da was von abschneiden können und müssen. Weil zum Beispiel, die haben gar keine Bezeichnung für sich und uns. Das sind
ja
alle Menschen. Alle sind anders. Nur wir brauchen diese Abgrenzung. Ne? Die Behinderten, die mit Einschränkungen. So, wir machen ja permanent Fächer, die Ausländer, wir machen ja permanent Grenzen ziehen, die die gar nicht haben. Mhm. Ne? Und dass wir alle, brauche ich ja nicht sagen, dass wir alle anders sind. Nur bei manchen sieht man es. Wir sind ja auch alle anders. Bei dem einen muss das rauskriegen und die sagen aber, die zeigen dir direkt, ich bin so. Take me or not.
Du sprachst gerade an, sehr, sehr schön, Wotan, wie du sagst, da halten die dir einen Spiegel vor. Nochmal dieses kleine Mädchen, Kraftschick zum Beispiel, die sagt auf einmal zu dir, gib dir mehr Mühe, sonst bist du irgendwann allein.
Ja.
Man muss dazu sagen, du hast ein bisschen Probleme mit deinem Sohn, du bist, glaube ich, in Trennung.
Rausgeflogen zu Hause, genau. So.
Da sagt sie zu dir, gib dir mehr Mühe, sonst bist du irgendwann allein. Nicht das behinderte Mädchen, sondern du.
Genau. Ja, also das meine ich halt. Wir haben uns ja angewöhnt zu verklausulieren. Vor politisch Korrektheit, ohne jemanden verletzen zu wollen, irgendwie dem was zu sagen. Anstatt einfach sagen. Und die sagt das einfach. Ja, und das hat mich so auch an meine Kinder erinnert, die sagen, boah, ist der dick. Der ist aber, das dick zum Beispiel, oder jetzt als Beispiel, negativ vielleicht in unserer Gesellschaft vorbelastet ist, ist ja in unseren Köpfen. Aber tatsächlich ist der dick. Und für das Kind ist das nichts Schlechtes. Der ist dick, der ist dünn. Und? Mhm. Aber manche Sachen darf ich sagen, manche nicht. Diese komische Aussortierung, dieses Korsett, was wir im Kopf haben, ne, was es uns schwer macht, auch auszudrücken, was sind die für Leute, weil wir alles benennen müssen, anstatt einfach mal sein. Das ist eben, die sagt einfach, wie es ist. Und das ist so entwaffnend, dass Andreas tatsächlich darüber nachdenken muss. Ne? Dass er, ja, er muss was machen.
Und du sagst, Andreas, das ist die Figur des Renners, die du spielst, sollte mal darüber nachdenken. Ja, ich sage, wir alle sollten mal darüber nachdenken, denn es gibt auch einen wunderschönen Satz, den habe ich mir rausgeschrieben. Im Film sagt jemand aus dem Team, wir sind schon normal, wir haben nur andere Kapazitäten.
Absolut.
Das ist auch ein sehr starker Satz.
Genau, das sagt sie auch im Bus. In den Bus, bevor sie rausgeschmissen wird, in den Bus. Genau, das meine ich. Und dass wir nicht, dass wir zu, um das Wort zu benutzen, zu behindert sind, zu blind zu sehen, was diese Menschen uns geben können, welche Bereicherung die sein können. Ne? Sondern wir wollen alle, das gilt für alle Gesellschaftsschichten, wir wollen, oder für alle Randgruppen, für alle, wir rennen in diese dunkle Gasse der Normierung immer weiter rein. Wir wollen, dass es immer alles gleicher wird. Das ist immer alles, keiner will mehr auffallen, keiner darf anecken. Alles, was nicht entspricht der Norm, wird weggemacht. Das gilt für alte Menschen, das gilt für eben sogenannte andersartige Menschen, das gilt anstatt, weil, und damit beschneiden wir uns permanent dem Reichtum, der wir sein können. Sondern wir eliminieren alles, was wir nicht verstehen. Und das macht uns ärmer.
Also, zu akzeptieren, dass es mehr Miteinander statt Gegeneinander geben sollte, zu akzeptieren, dass Inklusion ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema ist, das alles drückt der Film, weil wir Champions sind.
Ja, und vor allem auch zu hinterfragen, was ist normal und wer gibt uns das Recht zu sagen, dass wir über irgendwem anders stehen. Das finde ich auch ganz wichtig, genau.
Zu sehen jetzt schon überall im Stream bei RTL Plus und am 25. Mai um 20.15 Uhr bei Vox, weil wir Champions sind. Genau. Du hast mit ganz vielen Debütanten dort zusammengespielt. Ich hab tatsächlich eine Sprachnachricht bekommen von keiner Debütantin, aber von einer Person, die noch sehr, sehr jung ist, ja. Die dich die letzten Jahre auch immer mehr begleitet. Und die würde ich dir ganz gerne vorspielen.
Da bin ich gespannt.
Hallo Wotan, hier ist deine Filmtochter Emmy. Und mich würde mal interessieren, wenn du für immer nur ein Alter sein könntest, welches Alter wäre das und warum?
Ah, die ist zu schlau, Emily Kusche. So eine Fangfrage, das kriegst du zurück. Wenn ich für immer ein Alter sein könnte. Ganz ehrlich kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich noch nicht alle Alter erlebt habe. Ich würde das gerne beantworten, wenn ich alle Alter hinter mir habe. Dann, liebe Emily, würde ich dir das sagen. Und ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen.
Sehr gut geantwortet. Man muss dazu sagen, du wirst in diesen Tagen 54, Emily wird 20. Insofern, da habt ihr noch viele, viele Jahrzehnte vor euch. Und dann könnt ihr euch ja gerne in 30,
genau.
40
Jahren treffen. Ja, nee, aber das ist eine schlaue Frage. Ich habe lustigerweise, wer würdest du sein, welches sein? Ich will gar nicht mit, weil man wird das ja oft gefragt in Interviews, nicht mit einer bekannten Person tauschen oder mit der historischen. Ich möchte einmal einen Tag so sein, wie die Menschen, mit denen ich da gespielt habe. Um einmal zu verstehen, wie sieht es aus, wenn alles anders ist? Wie schauen wir auf die Welt? Weil ich bin mir nach diesem Erlebnis des Films sicher, dass wir so intolerant sind, dass wir nicht merken würden, wenn ein Alien neben uns steht. Mhm. Es sei denn, der sieht genauso aus, wie wir uns Alien vorstellen. Wir wären überhaupt nicht bereit für eine Kommunikation, weil wir wollen, dass die so ist, wie wir sie vorstellen. Ne, das heißt, und wir fliegen zum Mond, aber wir wissen nichts über die Menschen neben uns. Und das ist wirklich beschämend.
Oh ja. Da fällt es mir fast ein wenig schwer, den Schlenk hinzubekommen zum Thema das. Rausch und Freiheit. Ja, ich hoffe es zumindest. Dann frage ich dich, Rausch, was verbindet dich mit Rausch?
Rausch ist, das ist gar nicht so schlecht, der Schlenk, weil Rausch ist entsteht auch durch eine Freiheit. Ne? Die kann herbeigeführt werden, die kann aber auch durch eine Nachricht, also Endorphine, das hat, glaube ich, dieselben Endorphine-Freiheit wie der große Moment der Freiheit. Der ist ja wie ein Glückszustand, ne? Und wenn du plötzlich frei bist, ist das dasselbe. Und wenn du frei sein darfst und dich an nichts halten musst, deswegen diese Menschen leben permanent im Rausch ungefähr, weil die das leben und auch gezeigt haben, wie simpel sich freuen einfach ist. Ne? Und nicht immer auf das danach schielen, auf das dahinter, Digga, sondern einfach machen. So, und das ist natürlich, da sind sie bei mir genau an der richtigen Adresse, weil wer aufs Leben wartet, dann hast du schon das Leben nicht verstanden, sondern du musst das nehmen oder leben, am besten Leben muss gelebt werden. Und tatsächlich habe ich aber jetzt mit meinem Bruder das Leben besprochen, in einer Rückblende, wir haben ein Buch geschrieben in der Pandemiezeit oder wie man diese Zeit auch immer nennen will, wo es um 7 Jahre geht, die uns, weil mein Bruder ist 6 Jahre jünger, eben zu dem geführt war, haben, zu dieser besonderen Freundschaft, die weit über das, über die Blutsverwandtschaft hinausgeht. Das geht vor allem um den Sommer 91 in New York. Und da haben wir ein Buch geschrieben, was du ja schon rausgekriegt hast. Rausch und Freiheit heißt das. Und vor allem ist auch über das Brüdersein. Also Rausch, Freiheit und Brüdersein.
Über das Leben, die Nacht und das Brüdersein heißt die Unterzeile.
Ja, das ist nicht von mir, vom Verlag.
Ja?
Nein, nein. Nein, nein. Also es geht natürlich viel auch um, genau, um Situationen, groteske, traurige. Tatsächlich, ich möchte es hier nicht beschwören, dass das alles so war, wenn man mich fragt. Aber das ist das, was wir aus dieser Zeit erinnern.
Aber ihr beide, ihr versteht euch ja ganz gut. Man muss dazu sagen, du hast 2 Brüder, eine Schwester, also ihr seid zu viert im Hause Möhring quasi. Mhm. Ihr versteht euch ganz gut. Ihr seid auch beide Fans dieses Vereins, über den wir eben schon mal gesprochen haben.
Borussia Dortmund, nur der BVB.
Mhm. Gut. War das schon immer mal so, dass ihr gesagt habt, wir müssen das mal aufschreiben, da, was uns da so verbindet?
Nee, eigentlich gar nicht. Aber wir haben natürlich im Alltag bestimmte Kürze, die man so hat, wenn man viel, genau, also nichts hält Menschen mehr zusammen im Herzen als Erlebtes.
Ja,
das heißt,
ja,
wenn du nichts erlebst, hast du nichts zum Referieren oder so. Und da gibt es natürlich Momente, bestimmte Worte, oder die sofort dich wieder an diesen Moment erinnern, dass die zu kryptisch sind, wenn man nicht dabei war. Und die waren immer präsent im Alltag. Und dann hat man uns gefragt, weil irgendwie jemand hat das rausgekriegt, dass wir so viele auf dem Holz hatten. Und dann ist tatsächlich, als Benefit ist dabei geblieben, wie auch so ein Film, den machst du nicht um, sondern den machst du auch immer für dich. Ne? Du hast eine Drehzeit, die nimmst du mit im Herzen oder in der Erinnerung für immer. Und es war wirklich toll, das kann ich auch jedem nur empfehlen, dass wir geradezu gezwungen waren, unter Zeitdruck diese Erinnerung wieder aufleben zu lassen und aufzuschreiben, weil die haben wir jetzt fast wie ein Tagebuch für immer aufgeschrieben für uns. Ne? Und das war ein toller, Effekt, dass wir das nochmal alles so zusammen erleben durften. Und das ist ja nur ein Ausriss von, genau, wie sagt man, ein fast jugendfreier Ausriss von all den Schandtaten.
Du sagst, unter Zeitdruck haben wir zwar das gemacht. Wie stelle ich mir das vor? Sönke lebt in Berlin, glaube ich, nur du lebst in Köln.
Ja, genau. Ich habe aber auch noch...
wie schreibt ihr da so ein Buch jetzt
mal zusammen? Ja, genau. Ich habe noch ein Standbein in Hamburg. Wir haben uns oft in Hamburg getroffen. Und dann natürlich auch immer mit jemandem, der das dann aufgeschrieben hat für uns und in Form gebracht hat, weil meine Finger sind viel zu langsam für den Kopf. Mit der Hilfe dieses Verlages auch, weil es ist ja zum ersten Mal, dass für mich auch, dass wir oder ich ein Buch.
Es erschien bei Trömer Knauer, genau, kann man ruhig sagen an der Stelle.
Ja, unbedingt. Das war, wir haben uns da sehr unterstützt. Und das, ja genau, dann haben wir das eben uns oft getroffen und dann aber auch eben fernmündlich und dann die Korrekturen gelesen und dann nochmal besprochen und da nochmal dann. Auch, ach stimmt, so hieß der. Also es gab so viele Momente, stimmt. Also das Tolle ist eben, wenn du dich nicht allein erinnern musst, weil die Erinnerung ist auch sehr trügerisch, muss man dazugeben, die Rückerinnerung, dass das natürlich schön ist, auch jetzt, nach zig Jahren, ist ja ewig her, zu sehen, was in meinem Bruder vorgegangen ist in der Zeit. Ne? Weil natürlich, wir haben es zusammen erlebt und auch zusammen besprochen, aber diese Reflexion, jeder reflektiert es anders. Und das war ein tolles Erlebnis nochmal, dem Bruder eben noch einen anderen Schritt näher zu kommen durch das Aufschreiben. Mhm. Das fand ich ein toller Prozess.
Das Buch ist jetzt raus, ist erschienen bei Drömer Knauer. Rausch und Freiheit heißt es. Und jeder kann es sich kaufen und kann es lesen. Ich finde aber, noch viel besser klingt das, wenn wir, und jetzt vermutest du wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, ich fände es klasse, wenn du uns eine kleine Passage vorliest.
Hundsgemein, mich hier vorzuführen.
Ich suche hier einfach mal, und zwar, das hier ist eine Passage, man muss dazu sagen, das Buch ist, ihr schreibt die Kapitel abwechselnd.
Ja.
Und natürlich liest du jetzt was aus,
genau, also
aus,
wir schreiben deiner die, Sicht, das macht die Kapitel Sinn. Abwechselnd, weil wir beide, genau, weil am Schluss, das ist so, die Klammer ist eben dieses Brüdersein. Wie sind wir geworden, das, was wir sind. Ne? Weil, genau, wir waren so, haben so viel geteilt, dass man nicht glauben konnte, oft, dass wir Brüder sind, weil das macht man nicht. Ne? So lustigerweise, obwohl man zusammen aufgewachsen ist, gibt es ja viele Sachen, die man immer mit Familienmitgliedern, das darfst du auf keinen Fall erzählen. So, das gab es bei uns nicht. Ne? Das ist so. Ich lese also vor, ein Stück. Also,
Welten heißt das Kapitel.
Welten. Ja, die Kapitel sind halt Kapitel. Was wohl in Sisi vorgegangen sein muss. Also ganz kurz, Sisi ist mein Bruder Sönke. Ihr könnt euch vorstellen, Sönke mit Ö kann keiner aussprechen in den USA. Deswegen sind wir irgendwann, oder die Amerikaner, bei Sisi gelandet.
Okay.
Was wohl in Sisi vorgegangen sein muss, als an diesem brüllend heißen Julinachmittag mit dem Zug vom dörflichen Copaig Richtung Central in New York City ratterte. Darüber machte ich mir damals gar keine Gedanken. Bezweifel, ob es richtig war, ihn so uneingeschränkt in meine New Yorker Welt aufzunehmen, war vor lauter Vorfreude auf die gemeinsame Zeit, die jetzt kommen würde, keine Zeit. Zum Glück gab es ausgerechnet an diesem Tag viel zu tun. Für diesen Abend hatten Carlton, Andre und die Mädchen in der Mokotow Gallery eine Party geplant, bei deren Vorbereitung ich natürlich half. Gleichzeitig konnte ich es kaum erwarten, sie in Big Apple zu begrüßen und ihm bald alles zeigen zu können. Normalerweise reise ich am liebsten allein. Da kannst du deinem eigenen Rhythmus folgen und erlebst alles intensiver. Die großen Reisegeschichten passieren ja auch im Kopf, im Zwiegespräch mit dir selbst. Du musst deine eigenen Wege alleine finden und ständig den Mut haben, über Grenzen zu gehen. Eine fremde Sprache lernst du viel schneller, wenn du allein unterwegs bist, weil du dann selbst sprechen musst und dich nachfragen oder es anderen überlassen kannst. Wenn du mit Freunden unterwegs bist, bleibst du immer ein Stück weit in der dir bekannten Welt. Das hat auch seinen Reiz, aber du versäumst auch etwas, nämlich die ungefilterte, direkte und eigene Auseinandersetzung mit Orten, Situationen und Menschen. Bei meinem erneuten New York-Aufenthalt am Ende meiner großen Amerika-Reise hatte ich mich enger mit Carlton angefreundet. Er war ein toller, ruhiger Mensch mit einer großen, weisen Liebe für das Wilde und Schöne im Leben. Carlton zeigte eine ungeheure Empathie und echtes Interesse an der Welt und der Gegenwart anderer. Er war der lächelnde, verständnisvolle, ruhige Pol, der mich machen ließ und sich an meiner Energie zu erfreuen schien. Wir fanden es beide als schicksalshaft, dass wir uns begegnet waren. Zuletzt hatte ich viel mehr Zeit mit ihm verbracht als mit Holger und dabei auch sein Bruder Andre und seine Freundin Alicia, Tanisha und Lieta kennengelernt. Die fünf waren seit Jahren befreundet, zusammen zur Schule gegangen und gemeinsam aus North Carolina nach New York ins East Village gezogen, beziehungsweise nach Alphabet City. Der Teil des East Village, der östlich der First Avenue liegt, dort also, wo die Straßen keine Namen oder Nummer mehr haben, sondern nach Buchstaben geordnet sind, weil man vermutlich in grauer Vorzeit nicht damit gerechnet hatte, dass nach der First Avenue noch etwas kommen könnte. Jedenfalls lebten Carlton und seine Freunde aus North Carolina jetzt hier in einer Wohngemeinschaft der Mokotow Gallery. Die hieß so, weil sie früher angeblich mal eine Galerie gewesen war. Das klingt jetzt schicker als in der Realität, denn es war einfach nur ein uferloser Raum ohne Fenster, mit einem kleinen Souterrain mit Küche und einem Schlafzimmer, das aus ein paar verdreckten Matratzen bestand. Auf jeden Fall war sehr viel Platz vorhanden. Als Carlton hörte, dass ich in Holgers Kakerlakenhöhle auf dem Boden schlief, bot er mir sofort an, sich zu ihm zu ziehen. Dadurch wurde ich ein Stück weit zum Teil der Familie. Und als ich ihm von der erwarteten Ankunft meines Bruders erzählte, galt diese Einladung selbstverständlich auch für ihn. In der Mokotow Gallery war ich quasi kein Tourist mehr, da war ich zu Hause ein Familienmitglied. Gefühlt blieb das auch, als ich nach der Cross-Country-Reise zurück nach Deutschland ging. Ohne dass Carlton und ich darüber sprachen, war klar, dass ich bei meiner nächsten New York-Reise natürlich wieder bei ihm wohnen durfte. Genauso wie klar war, dass niemand etwas dagegen haben würde, dass auch mein Bruder in der Galerie unterkommt. Platz gab es schließlich genug.
So. Sehr stark. Das war aus dem Buch Rausch und Freiheit eine Passage gelesen von einem der beiden Autoren, von Lothar und Wilke Möhring.
Zur Ankunft meines Bruders und ab da geht es dann richtig los.
Genau. Aber das wäre ja ein Stück weit unfair, wenn wir deinem Bruder nicht wenigstens mal zu Wort kommen lassen würden. Er hat mir auch was geschickt.
Der Bastard.
Hallo Wotan, hier ist dein Bruder. Keine Sorge, es passiert jetzt nichts Schlimmes. Aber ich hätte mal eine Frage, mir ist da offenbar etwas entfallen. Und zwar, wann ist denn eigentlich unser geplanter Arbeitseinsatz im elterlichen Garten? Das müsstest du mir nochmal mitteilen, das habe ich vergessen. Ach so, ja, und dann noch eine zweite Frage ging mir noch durch den Kopf. Hattest du jetzt eigentlich unsere Tickets nach New York schon gebucht oder nicht? Ansonsten werden wir uns, glaube ich, auch gleich am Set sehen. Ich freue mich und bis später. Liebe Grüße, dein Bruder.
Tja, das ist die Frage von Sönke an dich. Oder zwei sogar.
Also die erste Frage habe ich ihm schon mehrfach gesagt, aber der Drückeberger will nicht arbeiten.
Ach, an ihm liegt's.
Nee, ich glaube tatsächlich, weil wir jetzt ja mit dem Buch viel unterwegs sind und die Pflanzen jetzt eh machen in der Jahreszeit, was sie wollen. Arbeitseinsatz bedeutet nämlich Garten. Ich schaue mir den Garten, ich war ja Mr. Green Thumb in unserer Familie, den Garten erstmal an und gucke, was zu machen ist. Wenn nicht, wird das der Einsatz sich vergrößern im Herbst. Und die Tickets nach New York, lieber Sönke, musste ich nochmal zurückgeben, weil wir uns nicht auf einen gemeinsamen Termin einigen konnten, wie du ja weißt. Und leider, genau, nur Business Class reicht nur für mich und du musst dann halt, ne, also Deswegen lasst uns das nochmal besprechen.
Dazu habt ihr jetzt die Möglichkeit. Wir haben eben über Getränke gesprochen und du hast nach Wasser und Kaffee gefragt. Weshalb nicht nach einem Glas Milch?
Weil der Milch ist der Falke. Nee, also ich persönlich trinke tatsächlich viel gerne Milch. Und das ist ja, genau, also ich mag ja Milch und ich habe keinen Bock auf diese Kaffeesauferei im Film und dann immer, man wird immer nach Kaffee gefragt und Milch ist auch irgendwie ein halbes Nahrungsmittel, dann bist du schon mal wenigstens ein bisschen satt und deswegen habe ich mich für diese Milch entschieden und habe auch die Billstädter Milch erfunden, die tatsächlich jetzt ein Renner ist in Hamburg.
Ah, okay. Lieber Wotan Wilke Möhring, mir hat das Gespräch unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Da bleibt mir an der Stelle nochmal der wichtige Hinweis auf den Film, weil wir Champions sind. Den Film müsst ihr euch unbedingt anschauen. Wie gesagt, jetzt im Stream bei RTL Plus oder am 25. Mai um 20.15 Uhr bei Vox. Die entsprechende Doku empfehle ich euch auch, habe ich eben schon mal gesagt. Ja. Denn danach werdet ihr viele, viele Dinge ganz sicher ganz anders sehen.
Ja, und ich finde auch, das ist ein Film, auch wenn es viel nachkommt, den kann man auch mit Kindern schauen, weil die natürlich auch viel lachen und uns eben auch Dinge beibringen können, von denen wir denken, dass wir die besser können. Ja. Und ich finde wirklich, das wirst du wahrscheinlich unterstützen, dieser Film ist ein Muss für Schulen, weil man kann viel über Inklusion und Toleranz reden, man kann es aber auch einfach zeigen und dann die Frage in den Raum werfen, warum sind wir normal?
Also, man muss ihn einfach gesehen haben. Ja. Und wer die Brüder Sönke und Wotan Wilke Möhring gerne auf dem Nachttisch liegen haben mag, also zumindest das Buch von ihnen, dem können wir das Buch Rauschen Freiheit nur empfehlen. Das, in den Shownotes zu diesem Podcast haben wir die entsprechenden Infos auch dazu. Also, lieber Wotan, vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Alles Gute dir.
Mir auch Spaß gemacht. Und genau, ich schweife mal ab zum Philosophischen. Dieser Film ist übrigens auch richtig, richtig lustig.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.